dieser Talk wird gehalten von jemandem, den ich ja fast am liebsten vorstellen würde als, also wenn ich mir so einen Superhelden ausmalen könnte, dessen Superkraft Informationsfreiheit ist, dann wäre dies Arne Semsrott.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, nach so einem Intro kann man ja nur verlieren. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir hier alle endlich wieder zusammenkommen können. Los geht's.
Das ist nur ein Aspekt. Wir sind inzwischen weiter als nur mit Computern zu helfen. Social Hacking, Reality Hacking. Gestern Abend sagte einer, uns wissen, dass ein Rechner aufzumachen, dagegen eine Gesellschaft aufzumachen. Wie geht das? Mehr Informationsfreiheit.
Das ist das. Das ist das Versprechen der Informationsfreiheit. Das ist eins der Versprechen des CCC. Und dafür arbeiten wir, die Gesellschaft zu öffnen. Und zwar mit Informationsfreiheit, mit dem freien Zugang zu Informationen. Und das ist nun wirklich keine neue Forderung mehr, sondern die wurde hier zum ersten Mal 1988 von Wau Holland vom CCC ausgesprochen. 1988, da sah ich ungefähr so aus. Das Versprechen, so eine offene Gesellschaft durch den freien Zugang zu den Akten zu schaffen, der begründet sich ganz stark durch die Informationsfreiheitsgesetze, die es deutschlandweit gibt. Und wir machen jetzt ein Best-of der Informationsfreiheit, nicht des letzten Jahres, sondern der letzten 4 Jahre, weil wir ja leider so lange nicht zusammenkommen konnten. Und wenn wir uns den Flickenteppich der Informationsfreiheit anschauen, also sehen, wo gibt es Informationsfreiheitsgesetze, IFG, dann sehen wir, dass es fast überall in Deutschland inzwischen der Fall ist. Es hat sich sogar noch was geändert. In Sachsen gibt es jetzt auch eins. Das heißt, nur in Niedersachsen und in Bayern gibt es, also natürlich auch nicht in Bayern, gibt es kein Informationsfreiheitsgesetz mehr. Und das heißt, überall haben wir das Recht darauf, staatliche Informationen, alle möglichen staatlichen Informationen anzufragen. Wenn wir uns anschauen, wie es europaweit aussieht, dann sehen wir, dass es 2 Staaten nur noch gibt ohne Informationsfreiheitsgesetz, Belarus und Österreich. Das heißt, ein Land. Das heißt, Belarus und Österreich, ein Land mit einer Regierung, das im Prinzip so korrupt ist wie Putins Regierung und Belarus. Es wird sich aber einiges ändern. Österreich bekommt wahrscheinlich nächstes Jahr tatsächlich ein Informationsfreiheitsgesetz. Es geschehen also noch Zeiten und Wunder. Wenn wir uns die letzten 4 Jahre anschauen, gibt es natürlich viel zu viel eigentlich zu berichten aus der Informationsfreiheit. Deswegen gibt es so einige Themen, mit denen können wir uns nicht beschäftigen oder nur so am Rande. Hätten wir 2021 einen Kongress gehabt, hätten wir wahrscheinlich die ganze Zeit nur hierüber geredet. Pimmelgate, immer noch eines der schönsten Hamburger Geschichten, würde ich sagen. Also da gab es eine Hausdurchsuchung, weil ein Twitter-User den Innensenator einen Pimmel genannt hatte und die Rote Flora hat dann an ihre Wand, Andi, du bist so ein Pimmel, an Andi Rote geschrieben, dann kam die Polizei und dann kamen wieder Leute, dann kam wieder die Polizei und dann kamen wieder Leute und letztlich hat sich die Rote Flora mit 3-2 gegen die Pimmel der Hamburger Polizei durchgesetzt. Die Anfrage dazu auf Frag den Staat ist immer noch die Anfrage mit den meisten Followern überhaupt. Die Pimmelgeld-Anfrage in der Historie. Das ist auch noch passiert. Es gab einen Rücktritt tatsächlich durch Frag den Staat, durch eine IFG-Anfrage. Haben viele gar nicht mitbekommen. Diese war es von Yannick Besendorf. Die hat diese ganze Affäre um Dr. Giffey losgelöst. Da ist sie zurückgetreten als Bundesministerin und ich glaube, seitdem war sie nicht mehr gesehen, oder? Nichts mehr passiert, alles super, gar kein Problem. Also das ist natürlich Impact durchs IFG. Schön, dass sie zurückgetreten ist. Für alles danach übernehmen wir keine Verantwortung. Das hier ist auch noch passiert. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hatte uns ja verklagt. Da haben wir beim letzten Kongress drüber gesprochen, weil wir ein Glyphosat-Gutachten veröffentlicht hatten. Ein staatliches Gutachten. Die haben dann wegen Urheberrechtsverletzung gegen uns erst versucht, eine einstweilige Verfügung zu bekommen, sind gescheitert, sind vors Landgericht, sind da gescheitert, vors Oberlandesgericht, sind letztes Jahr dann vor dem Bundesgerichtshof, haben da gegen uns verloren. Und damit haben wir, glaube ich, ziemlich klar gemacht, wenn man wegen Zensurheberrecht gegen uns klagen will, dann verliert man auf jeden Fall. Und da haben Sie. Da haben Sie tatsächlich in Anwaltskosten und so weiter ein paar hunderttausend Euro verbraten. Das hätte man sich ja besser investieren können. Aber da sieht man eigentlich dieses Versprechen der Informationsfreiheit. Das kann man durchaus auch einlösen. Und wenn das so super klappt, dann sehen wir uns bei Frag den Staat ein bisschen
also,
so.
Was braucht ihr? Abgesehen von Spenden.
Akten. Jede Menge Akten.
Noch niemand hat so viele Akten angefragt.
Eure Spenden machen es möglich.
Ja, Ich könnte mir das wirklich den ganzen Tag ansehen. Stefan hat in der Corona-Zeit Blender gelernt und das zeigt er jetzt allen im Team immer. Die Pandemie hat sich gelohnt, Leute, zumindest für uns im Team. Aber das haben wir natürlich in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Wir haben versucht, das IFG so zu nutzen, dass vor allem Initiativen, Organisationen, die zu bestimmten Themen arbeiten, mithilfe von Informationen besser arbeiten können. Zum Beispiel zum Abschiebezentrum BER. Da konnten wir mithilfe ganz vieler interner Dokumente von Berlin, Brandenburg, Bund nachweisen, dass die Regierung versucht hat, dieses Abschiebezentrum an Finanzminister von Brandenburg vorbei zu planen. Und damit haben sie zusammengearbeitet mit einem vorbestraften Investor. Eine ganz krumme Geschichte. Das konnten wir über interne Dokumente nachweisen. Oder das hier. Wir konnten zeigen, wie SPD-PolitikerInnen, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, mit russischen Staatskonzernen zusammen gemeinsame Sache gemacht haben, vor allem mit der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben da viele interne Dokumente, hunderte Dokumente eigentlich veröffentlicht. Und das hat zum Glück dazu beigetragen, dass die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern jetzt bald ihr Zeitliches segnet. Wir haben das hier veröffentlicht, das ist einer der letzten Briefe, den Horst Seehofer als Innenminister geschrieben hat. Das war ein Brief an die EU-Kommission, in dem er im August 2021 die EU-Kommission quasi angebettelt hat, dass sie endlich mal mehr Abschiebungen nach Afghanistan durchsetzen sollen. Das war 10 Tage vor der Machtergreifung von den Taliban und ich glaube, das ist so das politische Vermächtnis von Horst Seehofer. Horst Seehofer wird übrigens bald 75 Jahre alt und ich wünsche ihm 75 Torten zum Geburtstag. Blub, 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 ruft man da, glaube ich. Oder das hier, wir haben sehr viele interne Dokumente zur Finanzierung von parteinahen Stiftungen veröffentlicht, auch zur AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Das ist die Stiftung, die wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung bald nach dem Willen der AfD bis zu 70 Millionen Euro im Jahr bekommen soll vom Staat. Wir haben dazu eine ganze Menge Arbeit gemacht und vor allem das Anne-Frank-Bildungszentrum und Campact haben dazu sehr viele Kampagnen gefahren. Die Studie, die wir da gemacht haben, die wurde unter anderem auch vom Bundesverfassungsgericht gelesen, was sehr schön war, weil die dazu ein Urteil gemacht haben. Und all diese Arbeit dazu hat dazu geführt, dass vor 2 Wochen endlich das Stiftungsfinanzierungsgesetz beschlossen und in Kraft getreten ist, das jetzt erstmal verhindert, dass in den nächsten Jahren die AfD-nahe Stiftung staatliches Geld bekommen wird. Und so zwischendurch, vielleicht nicht ganz auf derselben Flughöhe, aber wenn ihr zwischendurch mal anschauen wollt, was mit IFG auch so geht, dann schaut euch an, was es für Anfragen in Tübingen gibt. In Tübingen antwortet der Oberbürgermeister nämlich noch selbst auf Anfragen, und zwar ungefähr so. Oder auch so. Wenn ihr zwischen den Jahren nicht mehr Media CCC gucken wollt, dann schickt doch mal eine IFG-Anfrage nach Tübingen. Ihr werdet eine interessante Antwort bekommen. Eins der größten Erfolge der letzten Jahre war auf jeden Fall, dass wir endlich mal eine Antwort und ein Dokument vom BND bekommen haben. Das ist der Kantinenplan vom BND. Nahezu ungeschwärzt, nur unten gibt es so eine Schwärzung bei den Rezepturen. Da ist nicht ganz klar, was die Rezepturen sind. Wir haben auch gerade eine Klage laufen gegen den BND. Da geht es um den Einsatz von Schadsoftware, vielleicht auch gegenüber Journalistinnen. Und sehr interessant ist da die Klageerwiderung vom BND, den die ans Bundesverwaltungsgericht geschickt haben. Da haben die nämlich einen Screenshot von einem Tweet von mir, den sie intern per E-Mail weitergeleitet haben, mit reingetan, um zu zeigen, Arne Semsrott hat dazu getweetet. Und was interessant ist, dass der BND ja offiziell eigentlich gar keinen Twitter-Account hat. Also ich glaube, das nennt man OSINT, ne? Das hier ist OSINT, so ungefähr. Die haben eigentlich offiziell gar keinen Twitter-Account. Wenn man sich diesen Screenshot aber ein bisschen genauer anschaut, sieht man, offensichtlich haben die doch irgend so einen Account. Das ist, glaube ich, so ein Schneewittchen, dessen Augen geschwärzt sind. Also wenn auf Twitter euch dieser Account mal begegnet, dann sagt doch gern mal Bescheid. Das ist der BND. Und das ist, glaube ich, dieses OSINT, von dem immer alle sprechen. Aber dieses Versprechen auf Informationsfreiheit, das wird natürlich nicht immer eingelöst, weil deutsche Behörden natürlich auch einiges dazugelernt haben. Und wenn wir uns anschauen, was Informationsfreiheit kann, dann kann man mit Informationsfreiheitsgesetzen natürlich nur Informationen bekommen, die auch tatsächlich vorliegen. Und das haben Behörden gelernt. Wir sind vor der Wahl aufs Berliner Verwaltungsgericht zugegangen und haben versucht, eine einstweilige Anordnung zu bekommen, dass Merkels SMS nicht gelöscht werden. Und die haben sinngemäß gesagt, na, gibt keinen Anlass dafür, so eine Anordnung zu erlassen. Und schwuppsdiwupps, dieses Jahr kam raus, Merkels SMS, alle gelöscht, alle aus ihrer Regierungszeit. Da kommt man also nicht mehr dran. Relativ ähnlich verhält es nicht mit dem Bundeswehr-Sondervermögen, also die sogenannte Zeitenwende. Da haben wir gerade eine Klage laufen, da geht es um die Frage, was für Dokumente gibt es denn eigentlich im Kanzleramt zu dieser Entscheidung, 100 Milliarden Euro in dieses Bundeswehr-Sondervermögen zu stecken. Und die Antwort des Kanzleramts ist, es gibt drei Dokumente. Ja, eine Entscheidung, 100 Milliarden Euro, wahnsinnig schnell an die Bundeswehr zu geben, angeblich nur drei Dokumente. Und all die haben überhaupt nichts mit Olaf Scholz oder mit dem Kanzleramtschef Schmidt zu tun. Wir hatten eine mündliche Erörterung dazu vom Verwaltungsgericht und die haben dann eine gerichtliche Verfügung gemacht. Fragt nochmal bitte beim Kanzleramtschef nach, was habt ihr für Dokumente? Die haben das gemacht. Und dann hat der Kanzleramtschef gesagt, nee, wir haben dazu keine Dokumente. Das heißt, es gibt keine Dokumente dazu, wie 100 Milliarden Euro an die Bundeswehr gehen. Und das ist schon keine Erinnerungslücke mehr, das ist eine Erinnerungsschlucht, ich weiß es nicht. Da sieht man dann aber, dass dieses Versprechen, die Gesellschaft aufzumachen mit Informationsfreiheit, ganz einfach nicht eingelöst ist, weil die derzeitigen Gesetze es auch nicht möglich machen, irgendwelche Sanktionen zu verhängen oder dann so einen Wolfgang Schmidt auch mal vielleicht dazu zu zwingen, Informationen rauszugeben. Deswegen haben wir im letzten Jahr mit einem Bündnis einen Transparenzgesetzentwurf vorgelegt. Die Bundesregierung hat versprochen, selbst ein Transparenzgesetz bald einzuführen. Ob das denn kommt, wissen wir nicht. Wir gehen derweil aber so ein bisschen auf andere Gesetze. Neben dem IFG gibt es nämlich auch noch das Presserecht. Und mit Hilfe von Presseanfragen können zumindest VertreterInnen der Presse auch Antworten auf Auskünfte bekommen. Da bekommt man dann keine Dokumente, aber zumindest Antworten auf Fragen. Und wir haben damit losgelegt, so ein bisschen diesen Lobbyisten zu verfolgen. Der war übrigens auch mal Kanzler, ist ganz interessant, nicht nur Lobbyist. Gerhard Schröder hat ja immer noch ein Büro im Bundestag und hat lange dieses Büro genutzt, um dann noch Lobbytätigkeiten zu machen. Wir haben dazu dann geklagt und das Verwaltungsgericht hat unsere Klage mit einem ganz interessanten Argument abgelehnt, nämlich, dass Frag den Staat ein Online-Medium sei und Online-Medien seien ja keine Presse. Denn Presse kommt von Druckerpresse und man kann sich nur aufs Presserecht berufen, wenn man mit einer Druckerpresse zu tun hat. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, machen wir doch eine Zeitung. Frag den Staat.de, das DE steht für Druckerzeugnis. Sind damit vors Oberverwaltungsgericht gezogen. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, ja, jetzt habt ihr eine Zeitung, jetzt seid ihr Presse. Und wir dachten, wunderbar, jetzt können wir weiter Presserecht machen, haben jetzt eine weitere Klage am Laufen gegen das Bundespräsidialamt. Da geht es um die Begnadigung vom Bundespräsidenten. Wissen viele nicht, der Bundespräsident darf Leute einfach so begnadigen, wie auch in den USA, muss aber keine Auskunft darüber geben, wen er begnadigt. Dazu haben wir eine Klage laufen, dass es Auskunft geben muss. Das Bundespräsidialamt hat jetzt vor Gericht gesagt, nee, Frag den Staat ist keine Presse, denn das war nur ein einmaliger satirischer Gag. Und soweit kommt es noch, dass das Bundespräsidialamt uns erklären will, was ein Gag ist. Deswegen gehen wir das noch mal ein bisschen durch. Ja? Also, was ist ein Gag? Ein Witz ist eine Erzählung mit einem unerwarteten Ausgang, die zum Lachen anregen soll. Was ist zum Beispiel ein Witz? Wenn ein Bundespräsidialamt sagt, Online-Medien sind keine Presse und dann stellt sich der Bundespräsident hin und sagt, Demokratie kann ohne Pressefreiheit nicht überleben, dann ist das eine Erzählung mit einem unerwarteten Ausgang, die zum Lachen anregen soll. Wenn der Erfinder von Hartz IV sich ein paar Jahre später hinstellt und sagt, wir brauchen mehr Mut und Miteinander, dann ist das eine Erzählung mit einem unerwarteten Ausgang, die zum Lachen anregen soll. Wenn sich der Mann, der Murat Kurnaz, im Foltergefängnis von Guantanamo hat versauern lassen, ein paar Jahre später hinstellt und sagt, wir brauchen mehr Freiheit und Menschenrechte, dann ist das eine Erzählung mit einem unerwarteten Ausgang, die zum Lachen anregen soll. Wenn sich Frank-Walter Steinmeier in Rostock-Lichtenhagen hinstellt und sagt, ja, diese rechten Pogrome, die rechte Gewalt, das geht so nicht, wir brauchen mehr achtsame Demokratie, mehr Bürger, die sich dafür einsetzen, und ein paar Monate später stellt er sich hin und sagt, wir brauchen Begrenzung illegaler Migration, dann ist das eine Erzählung mit einem unerwarteten Ausgang, die zum Lachen anregen soll. Was nicht zum Lachen anregen soll, ist das Frankenstadt-Druckerzeugnis. Deswegen haben wir jetzt eine zweite Ausgabe gedruckt davon. Und ihr findet das hier vorne, denn wo sollte man ein Druckerzeugnis nicht besser lauschen als auf dem Chaos Communication Congress? Könnt ihr euch danach gern alle mitnehmen, hier kostenlos für alle. Und daran sieht man, glaube ich, daran sieht man schon ganz gut, dass dieses Versprechen der Informationsfreiheit nicht einfach so nur eingelöst wird, indem man versucht, Informationen zu bekommen und dann am Schluss was damit macht, sondern dieser gesamte Prozess, diese gesamte Praxis, die ist schon Teil des Versprechens der Informationsfreiheit. Dafür zu kämpfen, ist schon Teil dieses demokratischen Versprechens. Wenn wir also das EU-Parlament verklagen, weil es einen Abgeordneten gibt, der in Griechenland im Gefängnis sitzt, ein Nazi, der aber gleichzeitig EU-Abgeordneter ist, dann Geld bekommt vom EU-Parlament und Mitarbeiter beschäftigen kann, dann geht es natürlich darum, herauszufinden, wie viel Geld geht denn da eigentlich an diesen Nazi, der da im Gefängnis sitzt und gleichzeitig im Parlament. Aber es geht natürlich auch darum, darüber eine Debatte anzufechten, ob das denn so okay ist. Wenn wir das interne Handbuch der Polizei Berlin zu Schmerzgriffen veröffentlichen, dann geht es natürlich darum, eine öffentliche Debatte darüber eigentlich zu versachlichen, weil man einfach sehen kann, was wird denn da eigentlich gelehrt. Aber dann geht es gleichzeitig darum, zu diskutieren, wie kann denn eigentlich die Polizei noch kritisiert werden und wie nicht. Wenn wir uns nämlich ansehen, wie darauf reagiert wurde, da hat der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, das ist nicht diese AfD-Gewerkschaft, das ist die andere, gesagt, der Bericht von Frag den Staat ist doch nur der Versuch, unser gutes Image, uns, unsere professionelle Polizeiarbeit zu diskreditieren. Schönerweise über diesen Screenshot. Ja, ne? Und ich glaube, wir müssen da gar nichts diskreditieren, das macht die Polizei schon selbst. Und damit sind wir, glaube ich, irgendwie schon relativ automatisch bei den NSU-Akten, weil sich da viele dieser Kämpfe um Informationsfreiheit sammeln. Bei den NSU-Akten geht es ja letztlich um die Aufklärung des NSU-Komplexes. Da geht es um die Frage, wie Behörden während der Morde agiert haben, aber auch, welche Fehler danach passiert sind, welche rassistischen Verfolgungen danach passiert sind. Und da im Fokus waren ja ganz viel die hessischen Verfassungsschutzbehörden. Da gab es ja den einen Mord an Halit Yozgat durch den NSU, wo ein Verfassungsschützer während des Mordes am selben Ort, im selben Internetcafé war, angeblich nichts davon mitbekommen hat. Darüber gab es einen internen Bericht im Verfassungsschutz und der sollte 120 Jahre geheim bleiben. Der wurde auf geheim gestempelt und wir haben uns gedacht, ja, gerade so ein wichtiger Bericht, der muss da an die Öffentlichkeit. Und dann dachten wir aber, oh, das ist ja ganz schön anstrengend und Strafverfolgung möglicherweise. Sollen wir das wirklich machen? Und dann haben wir ein Interview gelesen mit dem grünen Fraktionschef in Hessen und der hat gesagt, wenn diese NSU-Akten an die Öffentlichkeit kommen, dann wäre unter Umständen der Verfassungsschutz nicht mehr arbeitsfähig. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir es. Dann ist gut. Ist natürlich ein Scherz. Der Grund, warum wir es gemacht haben, ist, weil die Angehörigen der Opfer das wollten. Weil zum Beispiel der Sohn von Enver Şimşek, der ermordet wurde durch den NSU, gesagt hat, ich will jetzt wissen, was da drin steht. Und dann haben wir uns gedacht, die Verantwortung, die brauchen wir. Auf den Staat können wir uns dabei nicht verlassen. Wir müssen das selbst machen. Deswegen haben wir zusammen mit dem Magazin Royal die NSU-Akten veröffentlicht im letzten Jahr. Und interessant ist, wie die Behörden darauf reagiert haben. Weil der hessische Verfassungsschutz nach weniger als 24 Stunden direkt eine Strafanzeige deswegen gestellt hat. Und damit hat der Verfassungsschutz nach der Veröffentlichung der NSU-Akten schneller gehandelt als nach dem Mord an Halit Yozgat. Olaf Scholz hat sich dazu geäußert, hat diese Veröffentlichung kritisiert und hat einen schönen Satz dazu gesagt. Grundsätzlich ist es so, dass diese Bundesregierung insgesamt sehr regelkonform arbeitet. Und wir haben uns dazwischendurch gedacht, sollten wir das so als Slogan machen von Frag den Staat. Grundsätzlich ist es so, dass diese Bundesregierung insgesamt sehr fehlkonform arbeitet. Wir schreiben das jetzt immer als ersten Satz in unsere Klagen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, grundsätzlich ist es so, dass diese Bundesregierung. Naja. Der hat da noch ein bisschen was anderes drin gesagt. Er hat nämlich gesagt, dieses Vorgehen sollte keine Schule machen. Soll also keine Schule machen. Deswegen, ey, was sollen wir als nächstes veröffentlichen? In den Chat rein bitte an info@fragdenstaat.de. Schreibt es in die Kommentare auf media.ccc.youtube.com. Wir haben in den darauffolgenden Monaten so einiges weiteres veröffentlicht, unter anderem den sogenannten Idioten-Chat, also den Chat von Nazi-Polizisten in Hessen. Wir haben einen internen Polizeibericht veröffentlicht zum Hanau-Attentat und zu dem internen Polizeiversagen. Und wir haben uns so ein paar weiteren Straftaten gewidmet. Denn wenn man sich die letzten Monate so anschaut und was so passiert ist in dieser Republik, dann sieht man, dass es natürlich enorme Klimaproteste gab und eine enorme Repression dagegen. Gerade die bayerische Justiz versucht, die letzte Generation als kriminelle Organisation einzustufen. Und wenn wir uns so ein bisschen vorstellen, da blockieren ein paar Leute und das macht sie zu einer kriminellen Organisation. Ja, dann. Könnte man auch über andere nachdenken. Aber was wirklich interessant ist, ist die Begründung der bayerischen Justiz, die in einem Gerichtsbeschluss versteckt war, den man aber nicht veröffentlichen durfte, weil die Veröffentlichung von Dokumenten aus laufenden Strafverfahren in Deutschland eine Straftat ist. Nach Paragraph 353d des Strafgerichtsbuchs, da steht eine Strafe von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe drauf. Und da haben wir uns gedacht, diese Dokumente, die sind so wahnsinnig wichtig, um darüber zu diskutieren, wie Repression denn eigentlich funktioniert, mit welcher Begründung denn tatsächlich eine Organisation als kriminelle Organisation eingestuft werden soll. Deswegen habe ich vor ein paar Monaten diese Gerichtsbeschlüsse veröffentlicht. Und siehe da, es gab auch direkt eine Reaktion von der Staatsanwaltschaft. Es laufen gerade Ermittlungen dazu. Ich würde eigentlich sehr gerne auch das gesamte Schreiben der Staatsanwaltschaft dazu jetzt veröffentlichen. Aber das wäre eine Straftat. Das wären nämlich Dokumente aus einem laufenden Strafverfahren. Also wäre so ein rechtliches Perpetuum mobile, wenn man das dann irgendwie immer veröffentlichen würde. Aber ursprünglich hatten wir das so ein bisschen anders uns vorgestellt. Beim 28C3 fragt den Staat gelauncht, beim 32C3 verklagt den Staat. Jetzt wollten wir irgendwie Zerschlag den Staat machen, die URL haben wir schon. Und stattdessen ist es so ein bisschen anders gelaufen. Aber ich glaube, dass dieses Verfahren wirklich sehr interessant ist, weil es letztlich um die Frage geht, ob dieser Paragraph 353d denn eigentlich mit der Verfassung konform ist. Wir glauben, der ist verfassungswidrig. Deswegen werden wir dieses Verfahren auch mit allen Mitteln bis zum Bundesverfassungsgericht bringen, weil letztlich die Pressefreiheit... Weil die Pressefreiheit letztlich gebietet, dass man auch über solche Verfahren frei diskutieren können muss. Und das kann man eben nur mit den Originaldokumenten. Wenn wir uns aber so diesen Bereich der ein bisschen Grauzone anschauen, dann kommen wir auch noch zu einem anderen Bereich. Da kommen wir zu diesem seltsamen gemeinsamen Ministerialblatt. Es gibt ein Amtsblatt von der Bundesregierung, herausgegeben vom Innenministerium, wo alle möglichen Verordnungen der Bundesministerien veröffentlicht werden. Das sind rechtlich verbindliche Verordnungen, Produktsicherheit, Arbeitsschutz, alles Mögliche, total wichtig für viele Leute. Wenn man dieses Ministerialblatt aber sich anschauen will, dann kommt man auf eine Seite von Wolters Kluwer. Das ist ein privater Verlag, der Milliardenumsätze macht. Und der sagt, ja, wenn ihr diese amtlichen Dokumente haben wollt, dann müsst ihr dafür erstmal zahlen. Nämlich pro angefangenen 8 Seiten 1,70 Euro. Wenn man alle gemeinsamen Ministerialblätter der letzten 70 Jahre runterladen will und die einzeln bezahlen würde, würde das knapp 13.000 Euro kosten. Und das kann man auch nicht weiterverwenden, sagt zumindest der Verlag. Denn die haben zwar kein Urheberrecht auf die einzelnen Dokumente, aber sie haben die Datenbank gebaut, haben darauf das Datenbankschutzrecht und sagen dann, die einzelnen Dokumente kann man nicht weiter veröffentlichen. Wir haben deswegen vor 2 Wochen das gesamte gemeinsame Ministerialblatt veröffentlicht. Vor 3 Tagen war das auch bei myhotdeals.de, der hotteste Deal. Also geht ordentlich ab. Könnt ihr euch alles frei runterladen und weiter verwenden natürlich. Wir haben dabei dann rausgefunden, dass die Bundesregierung eigentlich selbst diesen Zugang schon schaffen wollte. Es gab so eine Verpflichtung im Open Government Partnership Aktionsplan vor ein paar Jahren. Das ist aber alles verzögert. Und wir haben dann das zuständige Referat beim Innenministerium einfach, wir haben denen dann einfach eine E-Mail geschrieben. Hey, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Umsetzung der Verpflichtung übernommen haben. Und wisst ihr was? Keine Reaktion. Total unhöflich. Aber gut. All diese Kämpfe um dieses Versprechen der Informationsfreiheit, glaube ich, die kulminieren bei einer sehr interessanten und auch sehr beunruhigenden EU-Behörde, nämlich bei Frontex. Wenn wir uns die vielen Diskursverengungen anschauen, wenn wir uns anschauen, wie die autoritäre Wende vorbereitet wird, dann spielt eigentlich Frontex da immer eine zentrale Rolle. Das ist die EU-Grenzpolizei, die dafür verantwortlich ist, zu einem großen Teil, dass jedes Jahr viele tausend Menschen auf dem Mittelmeer sterben, die mit beteiligt sind an Menschenrechtsverletzungen auf dem Mittelmeer und anderswo. Und wir haben in den letzten Jahren sehr intensiv zu denen gearbeitet und haben unter anderem interne Berichte veröffentlicht. Wir haben so ein bisschen Korruptionsberichte von Frontex an die Öffentlichkeit gebracht. Wir haben zu Rüstungslobbyisten gearbeitet und haben eine Sendung mit dem Magazin Royal dazu gemacht. Und da gab es ein bisschen Berichterstattung und da gab es ein sehr schönes Zitat vom Frontex-Pressesprecher über uns. Der hat dann nämlich gesagt, some people who have long opposed well-protected EU borders have played a bad joke on this German comedy show. Und ich weiß auch nicht, warum Behörden uns immer erzählen wollen, was jetzt gute oder schlechte Witze sind. Aber wir fanden diese Beschreibung eigentlich ganz schön. Some people who have long opposed well-protected EU borders ist jetzt so ein Testimonial auf unserer Website. Zeit, auf jeden Fall. Und wir haben Frontex auch verklagt in der ersten Auskunftsklage überhaupt gegen Frontex, haben verloren vor 4 Jahren. Und dann war interessant, was Frontex daraufhin gemacht hat. 2 Tage bevor wir Berufung einlegen konnten, haben die uns nämlich einen Brief geschickt, so kurz war der. Und da haben sie gesagt, ja, wir hatten ganz schön viele Anwaltskosten, schickt uns doch bitte 23.700,81 €. Und da haben wir erstmal das hier gegoogelt. Und dann haben wir das nochmal gelesen und irgendwie fanden wir es auch ganz lustig. Dann haben wir uns gedacht, erstmal schicken wir einen Brief zurück. Der sah dann so aus. Und dann haben wir denen geschrieben, naja, irgendwie es hat uns ganz schön viel Kopfzerbrechen bereitet, ganz schön viel Arbeit, die wir so hatten mit diesem Brief. Wir hätten gern von euch dafür 23.781 € und 82 Cent. Das war 1 Cent mehr, als die von uns haben wollen. Und die haben uns dann wieder geantwortet und haben gesagt, okay, wir gehen runter auf 20.700 €. Und wir haben gesagt, nee, das zahlen wir nicht. Es gab da eine Petition, irgendwie 100.000 Leute haben das unterschrieben. Das EU-Parlament hat tatsächlich eine Resolution gemacht und hat Frontex aufgefordert, diese Rechnung zurückzuziehen, haben sie trotzdem nicht gemacht. Und die sind dann vor Gericht gezogen gegen uns, damit wir das zahlen. Und das Europäische Gericht hat gesagt, müsst ihr nicht zahlen, nur die Hälfte davon, also 10.500 € ungefähr. Das haben wir noch ungefähr zusammenbekommen. Und dann, also wir sind so durch Berlin gelaufen, verschiedene Banken und das dann abgehoben und so weiter. Wir haben nämlich gesehen, dass es in den EU-Gesetzen zumindest keine Vorgabe dazu gibt, wie man dieses Geld zu zahlen hat. Und wir haben dann einen Brief geschrieben an den Buchhalter, der war total neu bei Frontex, der arme Kerl, haben gesagt, ja, wir würden das gern vorbeibringen in bar und zwar in Brüssel, in eurem Brüsseler Büro. Und der hat gesagt, ja, gar kein Problem, ich sag den Kollegen Bescheid. 3 Tage später schickt er eine E-Mail. Nein, auf keinen Fall, ist verboten. Und wir haben dann geschrieben, nee, Zugtickets sind schon gebucht, sorry, wir kommen vorbei. Dann war nur noch das Problem, wo sind die denn eigentlich? Weil das öffentlich eigentlich gar nicht bekannt ist. Frontex sagt auch gar nicht, wo das Büro in Brüssel ist. Und dann haben wir auf einer wunderbaren Website namens OpenStreetMap das gefunden. OpenStreetMap. Die Adresse wurde da eingetragen von einem gewissen Arnese. Ich glaube, das ist italienisch oder so. Da sind wir dann also hin, haben am Vorabend noch Fotos gemacht und haben gesagt, hey, wir freuen uns, euch morgen zu sehen. Haben uns noch einen Koffer besucht und sind dann da hingelaufen mit ein bisschen Begleitung und haben dann geklingelt und haben ein bisschen gewartet, haben nochmal das Geld gezählt und ein bisschen gewartet, nochmal geklingelt. Ja, ist auch wichtig, wie man klingelt. Und es ging niemand ran. Niemand hat aufgemacht. Stattdessen standen so ein paar Polizeiwannen drumherum. Und tatsächlich hatte Frontex das gesamte Gebäude geräumt. Es war niemand da. Die haben aus Angst davor, dieses Geld von uns zu bekommen, einfach das gesamte Gebäude leer gemacht. Es war niemand da. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, okay, aber vielleicht war auch einfach niemand da, weil sie auf Termin war. Nee, wir haben sämtliche interne Dokumente von Frontex zu diesem Fall natürlich angefragt und bekommen. Und das ist total super nachzulesen. Also sie haben jeden Tag Security-Briefings hin und her geschickt. Kommen jetzt die Leute mit ihrem Geld? Und da steht dann drin, they might still cancel the protest, although it does not seem very likely. Und am Schluss sind wir dieses Geld also nicht losgeworden. Das gesamte Gebäude wurde geräumt. Und das ist das erste Mal, glaube ich, die haben da wirklich niemanden zurückgelassen. Das war das erste Mal, dass Frontex eine zivilgesellschaftliche Forderung erfüllt hat, nämlich diese hier. Und wir hatten jetzt dieses Geld und wir sind zur Bank gegangen und haben gesagt, wir würden es gerne wieder reintun da. Und die haben gesagt, nee, ist zu viel Geld, das nehmen wir nicht. Jetzt haben wir irgendwie 10.500 Euro in Cash. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, das bringen wir jetzt erstmal zurück nach Berlin. Da gab es so eine komische, shady Geldübergabe an der deutsch-belgischen Grenze. Hier von Luisa an Hanna, die unsere Legal-Abteilung leitet. Das heißt, alles, was Hanna macht, ist illegal. Das ist super. Ganz automatisch. Was wir mit diesem Geld gemacht haben, da komme ich dann später zu. Erstmal nochmal hierzu. Die Adresse war ja nun bekannt von Frontex. Und das war ganz schön, weil das dazu geführt hat, dass Frontex ein bisschen Besuch bekommen hat. Unter anderem von einem Netzwerk, das wir mitgegründet haben, Abolish Frontex, das sich dafür einsetzt, dass Frontex abgeschafft wird und dieses Geld, diese Milliarden, die da reinfließen, jedes Jahr stattdessen unter anderem in die zivile Seenotrettung gesteckt werden. Und Abolish Frontex, wo jetzt 132 Organisationen Mitglied sind, kam dann also vorbei bei Frontex und hat sich ein bisschen bemerkbar gemacht. Das war ganz schön. Das hat die Polizei dann auch ganz schön interessiert, das ist ganz interessant. Die haben dann nämlich drüber geschrieben, und zwar nicht irgendwer, sondern Europol. Europol hat dann Abolish Frontex genannt, und zwar nicht irgendwo, sondern im Antiterrorbericht 2023. Und wenn ihr meint, das ist ja irgendwie krass so, Abolish Frontex neben der Ermordung von Walter Lübcke oder neben dem Halle-Attentat, kann ich euch beruhigen. Die Ermordung von Walter Lübcke und das Halle-Attentat werden nicht als Terror gewertet. Ja, das waren nämlich angeblich nur Einzeltäter und deswegen steht da Abolish Frontex so für sich. Dann haben wir uns aber gedacht, ja, irgendwie, wenn Frontex nicht will, dass wir zu ihnen kommen, wie schaffen wir es denn, dass zumindest einzelne Frontex-Mitarbeitende zu uns kommen können? Und wir haben so ein bisschen geschaut, wie so bisher die Leaking-Möglichkeiten sind. Da gab es nicht so viel speziell für Frontex-Leute. Also haben wir eine Leaking-Plattform speziell für Frontex-Mitarbeitende gegründet und haben geschaut, dass Frontex-Mitarbeitende das gut mitbekommen können. Haben so eine kleine Kampagne gemacht. Das hier im Hintergrund, das ist das Frontex-Hauptquartier in Warschau und einen Monat lang war bei allen Haltestellen drumherum Werbung für unsere Kampagne und vor allem auch gegenüber Wir haben tatsächlich auch versucht, so ein Flugzeug mit so einem Banner da zu mieten, das dann rüberfliegt, aber das wurde leider nicht erlaubt. Naja gut, kann ja nicht alles klappen. Und dazu hatten wir noch ein bisschen Geld übrig, haben wir uns gesagt, wo man die Leute noch gut erreichen kann, ist LinkedIn. Bei LinkedIn ist ja wirklich furchtbar, wie genau man Leute targeten kann. Wenn man dann sagt, Warschau, Polizei, international, man kriegt alle Frontex-Leute. Und den haben wir dann als Direct Message so einen Leaking-Aufruf reingeworfen. Die haben also alle mitbekommen, was man so machen kann. Und vor allem haben wir dann als nächstes gedacht, wir können das natürlich alles nicht so auf sich sitzen lassen. Wir verklagen Frontex nochmal. Und diesmal natürlich nicht alleine, sondern mit Sea-Watch zusammen. Und mit Sea-Watch zusammenarbeiten, das ist ja sowieso das Schönste auf der Welt, weil das einfach die besten Menschen da draußen sind. Deswegen machen wir sowieso alles mit Sea-Watch zusammen. Aber ein weiterer Aspekt davon ist, wenn es nächstes Mal eine Rechnung gibt von Frontex, dann kriegen die wieder Besuch und dann kommen ein paar mehr Leute. Vielleicht werden die sich das also zweimal überlegen. Und ich glaube, darüber wird schon ganz gut klar, dass dieses Versprechen der Informationsfreiheit natürlich viel mehr bedeutet, als letztlich nur zu versuchen, Informationen zu bekommen, sondern es geht darum, wie wir uns organisieren. Und wir sind in den letzten Jahren ein bisschen bisschen breiter darin geworden, wie wir Informationsfreiheit verstehen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel den Gegenrechtsschutz gegründet. Das ist ein Rechtshilfefonds für Leute, die von rechts abgemahnt und verklagt werden wegen Äußerungen. Das heißt, wenn ihr in nächster Zeit ein Anwaltsschreiben bekommt von jemandem aus der Nazi-Szene zum Beispiel, wegen eines Tweets, wegen einer wissenschaftlichen Publikation, wegen irgendeiner journalistischen Recherche, einer Antifa-Recherche, dann meldet euch bei uns. Wir unterstützen euch mit Rechtsanwaltsberatung und mit finanzieller Unterstützung dabei. Und wir sind so ein bisschen dann auch weitergewandert in die Frage, was bedeutet denn eigentlich gesellschaftliche Solidarität in diesen Zeiten? Wir haben eine Recherche gemacht vor 2 Jahren zusammen mit dem ZDF Magazin Royal zur Frage, wie denn eigentlich arme Menschen diskriminiert werden im Justizsystem und haben darüber festgestellt, dass es tatsächlich im Jahr zwischen 7.000 und 10.000 Menschen gibt, die wegen Fahren ohne Ticket in Bus und Bahn ins Gefängnis kommen. 7.000 bis 10.000 Menschen, die sich ein Ticket nicht leisten können für Bus oder Bahn, die sich dann natürlich auch die Geldstrafe, die daraus resultiert, nicht leisten können. Und das ist ein Gesetz, das natürlich wahnsinnig hart und unverhältnismäßig bestraft. Und wenn man sich fragt, ja, warum ist das denn eine Straftat, ist das nicht total übertrieben, dann muss man sich ein bisschen die Gesetzeshistorie anschauen, denn dieses Gesetz, das ist von 1935. Und das sieht in der Praxis so aus, dass wenn eine Person zweimal ohne Ticket gefahren ist, hier Gesamtschaden in Höhe von 5,20 Euro, das dazu führen kann, dass die Person am Schluss 2.200 Euro Geldstrafe zahlen muss. Und das ist natürlich bei Leuten, denen das öfters passiert, die natürlich auch nach so einer Strafe nicht Geld haben, um sich weitere Tickets zu kaufen, ein großes Problem. Das führt dazu, dass viele Leute diese Geldstrafe nicht zahlen können. Und es ist in Deutschland so, wenn man eine Geldstrafe nach einer Straftat nicht zahlen kann, dann kommt man in den Knast. Das heißt Ersatzfreiheitsstrafe. Das ist auch ein sehr altes Instrument, das gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Und wir haben im Rahmen dieser Recherche, die wir mit dem Magazin Royal gemacht haben, gelernt, dass man so eine Geldstrafe ja gar nicht selbst zahlen muss. Das kann jede Person für einen tun. Und wir haben dann dem Magazin Royal vorgeschlagen, ob wir nicht für diese Sendung einfach ein paar Leute freikaufen. Und ich glaube, wir haben so 3 Tage vor Sendungsbeginn dann das Go bekommen dafür und mussten dann ganz, ganz schnell Leute freikaufen. Und wie macht man das am schnellsten? Indem man mit Bargeld zum Gefängnis läuft. Da gibt es dann Zahlstellen. Und wir haben uns die Namen organisiert von Leuten, die freigekauft werden sollten wegen Fahren ohne Ticket. Und am Schluss waren das so viele, dass wir knapp 20.000 Euro gebraucht haben. Da dachten wir, wo kriegen wir denn jetzt 20.000 Euro her? Die Hälfte hatten wir schon, die andere Hälfte haben wir uns schnell zusammengeliehen. Hanna war dabei, war also alles legal, was wir da gemacht haben. Und sind dann zum Gefängnis. Plötzlich in Berlin gelaufen mit so 20.000 Euro in so einer Jute-Tasche, irgendwie so hey, Hipster-mäßig. Und sind dann rein zur Zahlstelle und haben mit den Namen der Leute, die befreit werden wollten, das Geld auf den Tisch gelegt und im Hintergrund sind die Leute so rausgelaufen. Und haben dann gesehen, ja, das funktioniert, dieses System. Das funktioniert, das interessiert viele Leute, da machen wir eine eigene Organisation draus und das ist der Freiheitsfonds, der seitdem Menschen aus dem Gefängnis freikauft, die wegen Fahren ohne Ticket einsitzen. Und wenn wir uns anschauen, was das für Geschichten sind von Leuten, die da einsitzen, dann ist das eigentlich immer sowas. Ne? Also das sind immer Menschen, die in einer akuten psychischen Krise sind, das sind Menschen ohne festen Wohnsitz, das sind Menschen, deren PartnerInnen vor kurzem gestorben sind, Menschen, denen es wahnsinnig schlecht geht, die nicht in der Lage sind, Post aufzumachen, die vielleicht keinen Briefkasten haben, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Und das sind natürlich Menschen, deren akute Krisen noch viel, viel mehr verschlimmert werden. Es ist auch kein Zufall, dass das Suizidrisiko in der Haft besonders hoch ist. Und all diese Menschen, die kaufen wir frei. Der Freiheitsfonds hat in den letzten 2 Jahren mehr als 900 Personen freigekauft. In insgesamt über 166 Haftjahre. Und was ich noch so einen sehr interessanten Aspekt davon finde, ist, wie viel Geld der Staat dabei eigentlich spart. Weil jeder Hafttag 200 Euro kostet. Und diese 166 Haftjahre, die wir jetzt einfach so gestrichen haben, haben dem Staat 13 Millionen Euro gekostet. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass... Ein Applaus, dass wir dem Staat Geld sparen beim CCC, Leute. Na gut, aber wir sind FDP-kompatibel, das ist doch das Schöne. Man sieht an diesem Projekt eigentlich sehr interessant, dass es eine wahnsinnige gesellschaftliche Mehrheit für die Entkriminalisierung gibt von Fahren ohne Fahrschein. 69% der Deutschen sind dafür, dass Fahren ohne Ticket entkriminalisiert wird, und die Mehrheit aller AnhängerInnen von allen Parteien, die zumindest jetzt gerade im Bundestag sind. Und es gibt ja nun wirklich sehr, sehr wenige Themen, wo man so eine große Einigkeit über das Parteienspektrum hinweg hat, und das auch noch bei einer Entkriminalisierung. Also nicht bei einer Strafverschärfungssache, sondern bei einer Entkriminalisierung. Das hat zumindest erstmal dazu geführt, dass der Bundestag sich damit befasst hat. Wir waren in zwei Expertenanhörungen dazu, und es wurde auch gehandelt. Diese Ersatzfreiheitsstrafe, also dieser Mechanismus, dass wenn man eine Geldstrafe nicht zahlen kann, man dann im Knast landet, wurde ein bisschen angepasst, dass man jetzt nicht mehr die ganze Haftzeit machen muss, sondern nur noch die Hälfte davon, was ein Mini-Fortschritt ist, aber immerhin einer. Wenn man sich aber anschaut, wie das dann am Schluss vonstatten ging, dann war das wirklich ein Desaster, weil diese Halbierung, die jetzt im 1. Oktober hätte kommen müssen, um 4 Monate noch weiter verschoben wurde. Und warum? Weil die Software der Gefängnisse... Ja, soll ich weiterreden? Ihr wisst schon, ne? Also die Bundesländer waren nicht in der Lage, diese Änderung, nicht mehr ganz, sondern Halbierung, in ihre Software so einzupflegen, und haben dann gebeten darum, dass diese Halbierung um 4 Monate verschoben wird. Und wir reden bei Digitalisierung immer über Faxgeräte, ne? Und es ist lustig und hey, und ich mag diese Stories auch, aber... Das ist die Scheiße, ja. Hier geht es darum, dass Leute 4 Monate länger im Gefängnis bleiben. Hier geht es darum, dass Leute nicht in Freiheit sind, Leute mit Suizidrisiko länger im Knast sind, ja. Diese verdammten Loser kriegen es nicht hin. Und das hat halt konkrete Auswirkungen für einzelne Menschen. Und ich glaube, es ist eben nicht nur Inkompetenz, sondern denen sind halt die Leute auch egal. So, anders kann ich mir das nicht erklären. Wen das nicht egal ist... Wem das nicht egal ist, ist die Bevölkerung. Das wird relativ klar. Das hier ist nicht eine Umfrage von uns, das ist von Infratest DIMAP, eine unabhängige Umfrage, die hat auch nicht der Freiheitsfonds gemacht, also fragt den Staat, hat den Auftrag gegeben, aber nicht der Freiheitsfonds, ist also unabhängig. Dadurch wird also schon sehr klar, wie die gesellschaftlichen Mehrheiten sind. Und wir haben in den letzten 2 Jahren super viele Hintergrundgespräche dazu geführt. SPD, Grüne mit der FDP. Stellt euch vor, ich in Hintergrundgesprächen mit der FDP die ganze Zeit. Und das hat funktioniert. Die Ampel hat sich dazu durchgerungen. Das Justizministerium hat vor 2 Wochen entschieden, sie wollen tatsächlich 265a abschaffen. Ist nicht alles perfekt, die wollen stattdessen eine Ordnungswidrigkeit draus machen, das ist auch ein Problem, können wir auch irgendwann gesondert drüber reden, aber trotzdem, da passiert was, es ist noch nicht durch, das ist jetzt die Ankündigung, das heißt, wir müssen weiter kämpfen, wir müssen weiter Druck machen, aber wenn das nächstes Jahr vielleicht durch ist, gebe ich euch allen einen aus hier. Und wenn ihr das Bändchen, ihr müsst das Bändchen vorzeigen, dann genau. Und das finde ich doch schon bemerkenswert, dass ein Straftatbestand aus dem Gesetz gestrichen werden soll. Ein Gesetz, was 1935 von den Nazis eingeführt wurde. Dieses Gesetz, was von den Nazis eingeführt wurde, ausgerechnet 88 Jahre danach. Und das, Herr Bundespräsident, ist eine Pointe. Mit der wir aber nicht aufhören, weil mir trotzdem nicht zur Freude die ganze Zeit zumute ist. Also mir geht es in diesem Jahr eigentlich politisch so schlecht wie noch nie. Und ich habe in diesem Jahr auch so viel geweint wie noch nie in meinem Erwachsenenleben. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Wir stehen, glaube ich, so vor einer Gefahr der autoritären Wende, wie wir sie wirklich sehr lange nicht hatten. Wir haben die Klimakatastrophe, die Kriege, wir haben also wahnsinnig viel und das werde ich auch gar nicht alles nennen können, weil das so viel ist. Für mich das Schlimmste dieses Jahr war die Asylrechtsverschärfung und diese Diskursverschiebung, die man daran gesehen hat. Und letzte Woche gab's Fotos aus Schwerin, die mich total berührt haben. Das ist das Sondereinsatzkommando von Mecklenburg-Vorpommern, das in eine Kirche eingebrochen ist, das Kirchenasyl gebrochen hat, um eine afghanische Familie abzuschieben. Das sind so Bilder, glaube ich, an die wir gewöhnt werden sollen in den nächsten Jahren. Und das ist, was die Grünen bezwecken, wenn sie eine Rückführungsoffensive wollen. Das ist, glaube ich, ein großer Teil so einer autoritären Wende, wenn wir sowas zulassen. Und das ist natürlich zum einen Signal an die Rechten, dass die mit ihren Forderungen weiterkommen, wenn sowas passiert. Das ist aber natürlich auch ein Signal an die Zivilgesellschaft. Wenn solche Rambos von der Polizei dann in der Kirche reinkommen, ist das natürlich auch ein Signal an die Kirche und an zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich solidarisieren mit ihren Mitmenschen. Und ich glaube, das hängt auch zusammen mit sowas. Die AfD macht jedes Jahr so eine kleine Anfrage dazu, zu so NGOs, die sie kacke finden. Und an sich finde ich das total super, weil das so ganz tolle Dokumente sind, wenn man nicht weiß, an wie man spenden soll. Ne? Da sind all die tollen Organisationen drin. Aber es ist natürlich klar, was da vorbereitet wird, ist letztlich die Spielräume von uns allen einzuschränken. Es geht darum, die autoritäre Wende bald umzusetzen und das ist so eine Vorarbeit dazu. Und da geht es um den Aufstieg von Nazis, es geht genauso um die Repression von Klimaaktivistinnen, es geht um den NSU und die Ermittlungen dazu, es geht um Frontex und Asylrechtsverschärfung. Es geht darum, Demokratie einzuschränken, unsere Spielräume einzuschränken. Und ich glaube, wir müssen unsere Spielräume verteidigen, wir müssen sie bewahren und ich glaube, wie wir das am besten schaffen ist, indem wir versuchen, sie eigentlich zu vergrößern. Und es gibt so ein Bild, was ich eigentlich immer ganz passend finde für unsere Arbeit, das ist Sisyphus. Und was ich aber an Sisyphus eigentlich nie verstanden habe, ist, warum der eigentlich da das allein machen muss. So. Und warum der nicht auch Spaß dabei haben kann, was der da macht. Also ein viel passenderes Bild für Sisyphus, finde ich, ist das hier. Wenn wir Spielräume haben wollen, glaube ich, ist der beste Weg, das zu machen, indem wir ein bisschen spielen und indem wir das Leben leben, für das wir kämpfen. Und das würde ich gerne mit euch zusammen machen. Ihr müsst nicht viel machen. Ihr müsst nicht viel machen, aber ich will zweimal von euch hören, Fragen, Klagen haben. Ja? Ich sage es einmal vor und ihr dann bitte einmal nach. Fragen, Klagen haben.
Fragen, Klagen haben.
Bisschen lauter geht das noch. Fragen, Klagen haben.
Klar,
klar. Alright, seid ihr soweit? Gut. Los geht's.
Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten auf VSNFD und ein besseres IFG.
Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten. Ich hab Neugier, also geh ich auf Aktenstrategie. Ich will alle Dokumente ohne staatliche Anwende auf VSNFD und ein besseres IFG. Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten. Ich hab Neugier, also geh ich auf Aktenstrategie. Ich will alle Dokumente ohne staatliche Anwende auf VSNFD und ein besseres IFG. Infos von oben ohne Drama, digital, auch noch Zeit nach. Besten, nicht in Briefkästen, fragen euch an, keiner bezahlt, ihr lasst mich alt werden, so wie es halt vergeht. Ich will nicht warten, will, wenn ich anfange, gleich zu Gericht gehen.
Infos von den EU-Staaten, Platte voll mit euren Daten, vor Gericht die besten Karten. Ich will Fragen, Klagen haben, will Papiere, die sich stapeln, will Geheimnisse verraten, will, dass alle meine Freunde immer drum mit euren
Klagen. Ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten, ich hab Neugier, also frag ich mal alles an vom Staat. Ich will alle Dokumente ohne staatliche Einwände auf VSNFD und ein besseres IFG.
Fundbüro für dein Dossier, da wo es jeder findet.
scharfe Schwerter gegen rechts im Bündnis und ein paar Straftaten, denn die Infos sollen frei sein. Ich will Fragen klagen, will Papiere, die sich stapeln, will Geheimnisse verraten, will, dass alle meine Freunde immer drohen mit neuen Klagen.
Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten. Ich vertraue, also geh ich auf Martinstaat.de. Ich will alle Dokumente ohne staatliche Einwände auf VSNFD und ein besseres IFG. Yeah.